Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Explore Sustainability, heute von der Transportlogistik in München mit Johannes Buberger, Teamlead Smart Battery an der Universität der Bundeswehr in München. Johannes, herzlich willkommen bei Explore Sustainability. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf unseren Dialog, weil wir 2-3 Themen betrachten werden, die vielleicht noch nicht so richtig im Fokus der in Anführungszeichen Öffentlichkeit stehen. Jetzt aber auch generell um das Thema, wie wirtschaftlich und wie nachhaltig ist die Elektromobilität? Wir haben die sogenannte Schwedenstudie, die ist, glaube ich, von 2017, ist 2019 geupdatet worden. Die prägt, glaube ich, bis heute in vielen Diskussionen immer noch das Bild, wenn wir darüber reden, wann ist der CO2-Abdruck, den ein Elektroauto verursacht, wann ist der aufgebraucht? In der Studie wird von 8 Jahren gesprochen und die Frage an dich, ist es immer noch up to date oder hat sich das Ganze ein bisschen entmystifiziert? Ich meine, du hast, glaube ich, auch eine Studie dazu gemacht.
Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Zur Schwedenstudie, ja, die ist einige Jahre alt, hat ziemlich die Runde gemacht damals. Es wurde sehr viel drüber geredet, es wurde sehr oft einfach als die Wahrheit benutzt oder auch gerne in Diskussionen einfach benutzt, weil es halt damals relativ wichtig war. Die E-Mobilität war gerade am Hochlaufen. Jeder hat sich Gedanken darüber gemacht, ist es dann wirklich so nachhaltig oder nicht? Ein paar Jahre später haben die gleichen Forschenden dann die Studie neu aufgelegt, haben eingeräumt, dass die Vergleiche vielleicht nicht ganz so treffend waren, wie sie ursprünglich gedacht waren, dass auch die Zahlen eher von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen sind. Und das führte damals eben dazu, dass eine so lange Zeit vergehen muss, bis dieser CO2-Rucksack im Vergleich zu einem verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeug abgebaut ist. Meine Kollegen und ich haben dann im Jahr 2022 auch eine Studie veröffentlicht. Da haben wir die Gesamt-CO2-Äquivalent-Emissionen von Fahrzeugen berechnet, und zwar von einer ganzen Palette an Fahrzeugen. Es waren insgesamt damals knapp 800 Stück. Und das Ergebnis war dann wenig überraschend eigentlich das, was von vornherein propagiert wurde. E-Autos sind am Ende der Lebensdauer geringer im CO2-Fußabdruck. Und dieser Rucksack baut sich auch schon erheblich früher ab als ursprünglich gedacht.
In Zeitfenstern, wo können wir da heute, nehmen wir mal das Tesla Model als Beispiel in einem europäischen Umfeld. Wo können wir da von deiner Studie damals ausgehend, wo landen wir da?
Ich denke mal, dass wir irgendwo in der Größenordnung 20.000 Kilometer liegen. Ab dieser Fahrstrecke, wenn man von einem klassischen Durchschnittsfahrer ausgeht, ist ein batterieelektrisches Fahrzeug geringer im CO2-Äquivalent-Fußabdruck wie zum Beispiel ein Benzinfahrzeug.
Also bei mir halbes Jahr.
Genau, wenn man Vielfahrer ist, dann geht's schneller, wobei man als Vielfahrer wahrscheinlich auch mehr Kilometer auf das Fahrzeug drauf fährt, bis es das Lebensende erreicht. Von dem her, wenn man Vielfahrer ist, dann rechnet sich's auf die Gesamtlebensdauer noch viel stärker. Der Fußabdruck ist trotzdem wahrscheinlich nach 20.000 Kilometer abgefahren, aber man schafft wahrscheinlich nicht nur 230.000 Kilometer auf das Fahrzeug, sondern möglicherweise 300.000, 400.000 Kilometer, je nachdem, wie gut es gepflegt ist, weil eben so Sachen wie Durchrostung erst viel später auftreten in der Laufleistung, weil das ja eher kalendarische Sachen sind. Also erst nach einer gewissen Zahl an Jahren passiert dann sowas.
Und ist von der Batterie jetzt statistisch, wir haben jetzt ein paar mehr Erfahrungswerte als 2017, sind 300.000 Kilometer auch kein Problem?
Genau, also da gibt es die ersten Untersuchungen dazu, die eben auch schon vor ein paar Jahren gemacht wurden, auch mit Batterien, die genau so in den Fahrzeugen verbaut werden. Und man kann hier davon ausgehen, dass locker 500.000 Kilometer mit State-of-the-Art-Batterien in einem klassischen Umfeld möglich sind. Das sind jetzt die aktuellen Batterien, die in Fahrzeugen verbaut werden. Vor 10 Jahren war das noch deutlich geringer, wobei man dazu sagen muss, dass die Batteriekapazität im Fahrzeug deutlich geringer war und dadurch auf die gleiche Laufleistung viel mehr Zyklen draufgefahren wurden.
Dann ist aber für so eine Batterie immer noch nicht Schluss. Also wenn die jetzt 300.000, 500.000 Kilometer gefahren ist, Was passiert dann damit? Was sind so die Szenarien, die man halt andenken kann?
Ja, also es muss nicht zwangsläufig Schluss sein. Es kommt ganz darauf an, warum die jetzt nur noch die 80% oder 70% der Ursprungskapazität erreicht. Es gibt verschiedene Mechanismen, wie das Ganze passieren kann. Also es kann zum Beispiel sein, dass eine einzelne Zelle produktionsbedingt eine minimal geringere Kapazität hatte als der Rest im Pack. Die fällt dann natürlich früher aus, beziehungsweise die ist der Grund, warum die Gesamtmaximalkapazität nicht mehr erreicht werden kann. Und dann könnte man in dem Fall zum Beispiel den Speicher ausbauen, zerlegen, die einzelnen Zellen vermessen und die, die noch mehr als diese 80% an Ursprungskapazität haben, zum Beispiel in einem Second Life Speicher verwenden. Man kann aber auch hergehen, wenn jetzt die alle sehr gleichmäßig gealtert sind und wirklich langsam das Lebensende erreichen oder auch vielleicht schon zu schlecht für eine Second Life Anwendung ist, die dann verwerten. Da gibt es auch genügend Recyclingquoten, die vorgeschrieben sind, sodass man einen Teil der Rohstoffe auch wieder zurückbekommt. Dann geht der Kreislauf wieder von vorne los.
Also in Summe gar nicht so schlecht mit der Elektromobilität. Deine Studie ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre alt oder eure Studie ist jetzt wieder 3 Jahre alt. Habt ihr auch ein paar aktuellere Zahlen? Kannst du das so in Relation setzen? Hat sich da nochmal was getan? Also ich meine, Batterien haben sich ja, glaube ich, unglaublich entwickelt in den letzten 2, 3 Jahren. Nicht nur im Preis, auch die sind ja erheblich gefallen, aber ich glaube, so in der Entwicklung gab es da auch ein paar Sprünge.
Ja, also ich kann es jetzt leider nicht quantitativ sagen, aber es ist so, dass man sagen muss, dass zumindest was das Fahrzeug an sich, also ohne Batteriespeicher angeht, hat sich nicht viel getan. Das Gleiche kann man auch über die klassischen Kraftstoffe sagen. Das heißt, von dem her das Basisfahrzeug als Verbrenner, das man für den Vergleich zum Beispiel herzieht, da hat sich so gut wie nichts geändert. Da gibt es vielleicht ein bisschen eine Verbesserung dadurch, dass mehr Biokraftstoffe zugemischt werden, wobei die auch sehr umstritten sind, je nachdem, was es für Biokraftstoffe sind. E-Fuels gibt es so gut wie noch überhaupt nicht. Und bei Batterien ist es eben so, da hat sich das Ganze deutlich verbessert. Also es ist ja so, dass ein Großteil der Batterien nach wie vor in China produziert wird. China ist wahrscheinlich der Staat der Welt, der am stärksten in regenerative Energien investiert, auch wenn sie gleichzeitig nicht unbedingt den grünsten Strommix haben, in Anführungszeichen. Aber die Verbesserungen sind dort wirklich extrem. Und ich denke, dass man davon ausgehen kann, dass die Produktion der Batterien locker nochmal um 10-20% grüner geworden ist, als es vor 3, 4 Jahren ungefähr war.
Was bedeutet das für LKWs? Im PKW-Bereich reden wir irgendwo zwischen 30 Kilowattstunden und im Premium-Segment 100 Kilowattstunden Batterien. Im LKW-Bereich kommen wir, habe ich heute gelernt, mit dem neuen Volvo auf 780 Kilowattstunden. Da ist natürlich viel, viel mehr Batterie drin. Bedeutet das, dass das in der Emission auch nochmal schwieriger wird oder ist das Fahrverhalten da der ausschlaggebende Faktor auch?
Bei einem Nutzfahrzeug ist es gar nicht mal so unterschiedlich wie bei einem PKW. Von dem her kann man das wahrscheinlich ganz gut vergleichen. Insgesamt sind jetzt zwar das Fahrzeuggewicht erheblich höher als bei einem PKW, aber der Energieverbrauch nicht um das gleiche Maß höher. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Durchschnittsfahrzeug irgendwie, 2 Tonnen wiegt als Elektro-PKW und ein 40-Tonner-LKW 20 Mal so schwer ist, dann hat er trotzdem nicht 20 Mal so viel Batteriekapazität. Wie du ja gerade gemeint hast, 780 Kilowattstunden ist gerade mal das 8-fache von einem Premium-PKW. Die Verbräuche sind aber auch nicht 20 Mal so hoch. Von dem her, wenn man das im Bezug zueinander setzt, dann sind die Reichweiten, was die LKW schaffen im Vergleich zu dem Premium-PKW, auch ziemlich ähnlich. Und die Fahrleistung ist aber viel, viel mehr, was Nutzfahrzeuge fahren. Also wenn man einen PKW nach ein paar wenigen 100.000 Kilometern in den Schrott wirft, so passiert das jetzt bei einer Zugmaschine nicht. Also da sind locker 1 Million Kilometer oder mehr drin. Von dem her, die Zeit ist viel länger, auf die sich das Ganze rechnet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass bei Nutzfahrzeugen dieser Benefit auf ökologischen Fußabdruck gerechnet nochmal deutlich stärker ist, weil diese Nutzungszeit einfach viel, viel länger ist.
Wenn die Nutzungszeit nochmal viel, viel länger ist, ist sie wahrscheinlich, und du sagst, wir reden hier über vielleicht 1 Million Kilometer, das übersteigt ja tatsächlich auch das Nutzungsverhalten, was heute in einem Verbrenner zutage gelegt wird. Da sind wir, glaube ich, irgendwo um die 500, 600, 700.000 Kilometer bei einem LKW, aber nicht tendenziell bei 1 Million. Heißt für die Investitionskosten natürlich ein viel besserer Return of Investment und ist ein weiteres Plus dann für das Invest in einen LKW im Gegensatz zu einem Verbrenner. Wenn wir unterschiedliche Antriebsarten betrachten, im Kontext Energieeffizienz.
Ja, du gehst wahrscheinlich jetzt auf den Wirkungsgrad ein. Ja, klar. Also ein batterieelektrisches Fahrzeug kann halt locker an die 90% Gesamtwirkungsgrad erreichen. Und das sind jetzt die Ladeverluste im besten Fall schon mit drin, je nachdem, wie effizient das Ladegerät ist. Bei einem Verbrenner, da kann man wahnsinnig froh sein, wenn man im Optimalfall 35% Wirkungsgrad in der Verbrennungskraftmaschine schafft. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass das so gut wie nie der Fall ist. Also das wäre in einem Volllastfall und den fährt man ja nicht dauerhaft. Also wird man da maximal bei der Hälfte liegen. Also wenn man da irgendwo 20% Wirkungsgrad im Gesamtzyklus schafft, dann ist man schon gut dabei. Und klar muss man noch dazu rechnen, wie der Strom zum Beispiel produziert wird. Wenn der jetzt aus fossilen Energieträgern kommt, dann ist es natürlich schlechter, als wenn er jetzt aus regenerativen Energien kommt. Aber da kann man vielleicht auch noch mit einwerfen, selbst wenn ich irgendwo ein Gaskraftwerk habe, das läuft ja immer im Optimalpunkt. Das heißt, hier komme ich dann auf deutlich über 50% Wirkungsgrad, wenn man die Wärme mitnutzt, sogar noch mehr. Und die Übertragungsverluste bis zum Fahrzeug sind nicht so hoch, dass es irgendwie in die gleiche Größenordnung rutschen würde wie ein Verbrennungsfahrzeug. Das heißt, selbst im schlechtesten Fall bin ich mit einem batterieelektrischen Fahrzeug immer besser dran, was die Effizienz angeht, als mit einem verbrennungsmotorisch betriebenen.
Wasserstoff?
Kann man sich überlegen. Ja, ist die Frage, woher kommt der Wasserstoff? Er kommt ja leider auch nicht einfach so aus der Luft. Mhm. Oder naja, aus dem Boden vielleicht schon, wenn man grauen Wasserstoff produziert aus Erdgas, hat man natürlich genauso Emissionen. Wenn man grünen Wasserstoff produzieren würde, was aktuell so gut wie nicht der Fall ist, und das sieht auch in den nächsten 10 Jahren wirklich mau aus, dann würde man ungefähr um Faktor 3 mehr Verluste haben als wie bei einem batterieelektrischen Fahrzeug, weil einfach die Umwandlungsverluste von Strom in Wasserstoff zurück über eine Brennstoffzelle in Strom, was ja genauso passiert dann im Fahrzeug, einfach jeweils ungefähr mindestens ein Drittel an Energiekosten, die man reinsteckt.
Bedeutet rein von der Antriebsart, und jetzt lassen wir mal die Kosten des Gefährts beiseite, aber rein von der Antriebsart führt an der Elektromobilität auf Rädern, egal ob das jetzt ein PKW ist oder ein LKW, eigentlich kein Weg dran vorbei.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Die Preise für E-Trucks sind auch in den letzten 3-4 Jahren erheblich gefallen. Da hat sicherlich auch der Impact, dass Fördermittel weggebrochen sind, einen Einfluss drauf, weil sich der Markt damit vernünftig auch bereinigt hat. Wenn wir dort ins Invest gehen und wir sehen so einen E-Truck zusammen mit Ladeinfrastruktur, dann sind es für einen Logistiker in erster Linie Kosten. Wenn wir nun aber mal einen Case kreieren, wo wir sagen, Mensch, da packt er noch, wenn er schon investiert, PV mit dazu und ein vernünftiges Energiemanagement, was kann dann daraus werden?
Ja, es wird im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem günstiger sein können über die gesamte Lebensdauer. Und ich glaube, es muss noch nicht mal das Ganze sein. Also natürlich ist es immer gut, auf leere Dachflächen Photovoltaik zu packen und Ähnliches. Aber ich glaube, man darf auch schon nicht vergessen, dass fossile Kraftstoffe wie zum Beispiel Diesel auch teurer werden über die Zeit. Und wer weiß, wie die Preise in 10 Jahren sind. Ich meine, die CO2-Umlagen und so weiter steigen und sollen ja auch steigen. Zumindest der Gesetzgeber möchte ganz gerne, dass sie steigen. Beim Strom tendenziell sind die Preise gerade auch eher am Steigen, aber es wird sich zeigen, inwiefern das Ganze dann so bleibt. Aber ich denke mal, wenn man die Fahrzeuge jetzt betreibt und nicht gerade ausschließlich an irgendwelchen überteuerten Autobahn-Hyperchargern lädt, es ist auch jetzt schon so, dass man hier einen positiven Business Case bekommt, einfach über die gesamte Lebensdauer. Muss man sich halt durchrechnen, vor allem, ob man die Investition aufbringen kann. Aber über die gesamte Lebensdauer, denke ich, ist es jetzt schon so, dass sich zumindest 0 auf 0 ausgeht.
Und das Thema Energiemanagement in Gänze, nehmen wir mal an, wir haben einen mittelständischen Logistiker, der hat 40, 50 Zugmaschinen, stellt die zu 50% um, dann hat der 25 Batteriespeicher, wahrscheinlich im Schnitt 500 Kilowattstunden da stehen. Das ist ein Großspeicher. Damit kann man ja noch eine ganze Menge mehr einstellen. Da haben wir ja das Thema Vehicle to Home, in dem Fall wahrscheinlich eher Vehicle to Enterprise. Und dann das Thema Vehicle to Grid. Da lässt sich doch sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ein Profit rausziehen, oder?
Ja, durchaus. Also erstmal hat einen riesigen Speicher, der in Zeiten, an denen es viele regenerative Energien gibt, einfach sehr, sehr günstigen Strom beziehen kann, wenn er denn einen entsprechenden Stromvertrag hat. Aber für den Privathaushalt ist es ja mittlerweile möglich, dynamische Strompreise zu bekommen. Das ist wahrscheinlich auch für einen Logistiker möglich, gerade wenn man sehr viel bezieht. Das heißt, von daher könnte er es möglicherweise schon schaffen, die Fahrzeuge unglaublich günstig zu beladen, weil er einfach in Zeiten, wo es viel Ökostrom gibt, sehr günstige Preise erzielen kann dafür. Und zusätzlich, wenn dann eben bidirektionales Laden in der Breite ausgerollt wird, was leider aktuell noch nicht so ist, kann er da mit Sicherheit auch sehr stark profitieren. Also da kann sich sowas dann locker wieder refinanzieren, was man am Anfang an Investitionen reinsteckt.
In Frankreich ist Vehicle-to-Grid schon möglich. Was hält uns in Deutschland in Klammern mal wieder ab?
Kurz gesagt, es ist die Regulatorik. Also es ist nicht so, dass es technisch nicht möglich wäre. Also es gibt genügend Fahrzeuge, die das ganz gut beweisen, die angefangen haben mit Vehicle-to-Load, also einfach nur 230 Volt über eine Schuko-Steckdose zur Verfügung zu stellen, um zum Beispiel einen Elektrorasenmäher zu betreiben oder ähnliches. Es gibt genügend Fahrzeuge, also vor allem Pkw, die prinzipiell in der Lage dazu sind, bidirektional zu laden, die zumindest Vehicle-to-Home können. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass sobald ein Netzbetreiber ins Spiel kommt, weil man dem gerne Strom verkaufen will und diesen Strom nicht im eigenen Haus verbraucht, hat er natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Und dann kommen ganz schnell wieder Fragen auf, wie wer darf denn wann, an welchem Ort, wie viel Leistung einspeisen. Und das Ganze zu steuern, zu regeln, ist einfach im Moment in Deutschland noch nicht wirklich umgesetzt worden. Und ich denke, das ist eigentlich der größte Haken, warum es aktuell nicht machbar ist. Technisch ist das Ganze gelöst. Die Fahrzeuge können es, die meisten Ladelösungen können es. Also es geht wirklich nur noch darum, diese ganze Regulatorik am Ende glatt zu ziehen. Und da ist auch viel Kommunikation mit drin, also sich mit dem Netz abzustimmen, wann man was darf.
Da muss hundertprozentig noch eine ganze Menge getan werden. Wir haben ein Beispiel aus unserem Kundenkreis, ein großer Logistiker mit 500, 600 Sites in Deutschland, die sich um Pakete und Briefe kümmern in Deutschland. Die haben ihre Sites auch mit PV ausgerüstet, haben überall auch das Thema Charging aufgesetzt, sowohl für sich selber als auch für ihre Subunternehmer. So, jetzt haben wir die Situation, auf dem Dach mit der PV wird Strom produziert. Wenn der Kunde den Strom direkt weitergibt, fällt keine Stromsteuer an. Wenn er ein Unternehmen wie die Elexon beauftragt, das Ganze für ihn zu handeln, weil er das nicht möchte, dann gibt er den Strom an uns weiter. Wir geben ihn an den Subunternehmer, also wir führen ihn ja eigentlich nur durch und machen den administrativen Part, aber wir müssen jetzt Stromsteuer abführen. Das führt dazu, dass wenn über Smart Meter lässt sich das da darstellen, aber wenn es nicht hundertprozentig darstellbar ist, kommst du super schnell in das Thema der Doppelversteuerung, weil der Gesetzgeber im Augenblick gesagt hat, wenn das nicht darstellbar ist, dann gehen wir davon aus, dass das alles PV-Strom ist, den ihr weitergebt. Und dann wird sowohl der Strom, der übers Grid bezogen ist, der ja eh schon versteuert ist, doppelt versteuert, genauso wie der PV-Strom. Also eigentlich total irre, hat der Gesetzgeber, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig vorgesehen, war in der letzten Regierungskoalition leider nicht mehr durchsetzbar. Und jetzt stehen die Unternehmen da, wollen Gutes tun, wollen es halt auch weitergeben an ihre Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und die Regulatorik ist noch nicht so weit. Da stehen wir uns in Deutschland so an der einen oder anderen Stelle immer wieder selber im Weg. Kommen wir nochmal so ein bisschen stärker zu dem Thema Batterien. Also das Thema Batterieentwicklung. Klassischerweise, wir wissen, das hat sich enorm verändert in den letzten Jahren. Aber du beschäftigst dich mit einem sehr, sehr interessanten Thema, sogenannte Multilevel-Batterien. Was genau verbirgt sich dahinter?
Genau, also die Multilevel-Batterien basieren auf dem Prinzip eines Multilevel-Umrichters. Das ist eine Art von Leistungselektronik, die zum Beispiel in der Hochleistungsstromübertragung genutzt wird, wo man zum Beispiel ein Gleichstromnetz aus der Höchstspannungs- oder Mittelspannungsebene nutzt, um ein Wechselspannungsnetz aufzubauen.
Also ähnlich wie ein Wechselrichter?
Genau. Je nachdem, in welche Richtung ist es ein Wechselrichter oder ein Gleichrichter, aber im Grunde ist es ein AC-DC-Umrichter. Und was man hier macht, ist nicht wie bei einem klassischen Umrichter, diese Gleichspannung sehr schnell ein- und auszuschalten mit einer gewissen Pulsweitenmodulation, nennt man das. Also je länger man anlässt, desto höher ist die Spannung, die geglättet am Ende rauskommt. Und je länger man auslässt, desto niedriger ist diese Spannung und dadurch baut man quasi eine Wechselspannung auf. Sondern der Multilevel-Umrichter geht her und baut verschiedene Subspannungslevel auf, die er dann nacheinander zu- und wegschalten kann, sodass sich zum Beispiel eine Spannung, die von 400 Volt Gleichspannung auf 230 Volt Wechselspannung in ganz viele kleine Bausteine aufbauen lässt. Das ist dann nicht 400 Volt an, dann 0 Volt, dann wieder 400 Volt an, dann 0 Volt, sondern das ist zum Beispiel in Spannungsstufen von 10 Volt oder sogar noch geringer, quasi 0 Volt, 4 Volt, 8 Volt und so weiter. Und das Ganze führt dazu, dass die Spannung, die am Ende rauskommt, die Wechselspannung, einfach deutlich glatter ist. Die ganze Technologie haben wir jetzt genutzt und anstatt der Kondensatoren, die normalerweise als Spannungsquelle genutzt werden, haben wir einfach direkt Batterien reingepackt, also Akkumulatoren. Und dadurch kann man das Ganze in einem Fahrzeug zum Beispiel verwenden oder in einem Stationärspeicher. Und zwar ohne, dass man noch zusätzliche Hardware verbauen muss. Also man muss jetzt keine zusätzlichen Kondensatoren in der gleichen Größe einbauen, wie man es bei einem klassischen Umrichter oder bei auch einem klassischen Multilevel-Umrichter bauen müsste, sondern bezieht diese Leistung direkt aus den Batterien. Und das Ganze ist relativ schön, weil man halt mehr oder weniger eine Wechselstrombatterie damit baut, die es ja so nicht gibt, einfach nur durch eine dynamische Verschaltung dieser Batterie.
Welche Vorteile hat das in der praktischen Anwendung?
Das hat die Vorteile, dass man in einigen Lastpunkten deutlich effizienter sein kann als ein klassischer Umrichter. Also überall, wo man im Teillastbereich ist, kann man einen deutlichen Effizienzgewinn schaffen. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass man damit zum einen die elektromagnetische Abstrahlung verringern kann, weil man eben die Spannungsstufen, die man klein hackt in einem klassischen Umrichter, jetzt hier nicht mehr hat, sondern viel kleinere Stufen hat und auch viel langsamer schalten kann. Dadurch sind diese Emissionen, also diese elektromagnetischen Emissionen, einfach viel geringer. Dann hat man gleichzeitig noch die Möglichkeit, die Batterie viel effizienter zu balancen, also die verschiedenen Zellspannungen besser aneinander anzugleichen. Das kann man nämlich in einem normalen Batteriepack nur, wenn man quasi Zellen, die voller sind, ein bisschen entlädt über zum Beispiel einen Widerstand und dann verliert man diese Energie. Das ist in der Multilevel-Batterie nicht mehr der Fall. Und was auch noch ein Riesenpunkt ist, man bekommt jetzt mehr oder weniger gratis einen bidirektionalen Onboard-Charger, weil man die Batterie direkt am Netz laden, aber auch entladen kann. Und in einem klassischen Fahrzeug hat man ja einen extra Onboard-Charger als einzelnes Bauteil und es kostet einfach mehr, diesen bidirektional auszustatten, als wenn man es nicht tut. Und das ist dann quasi schon dabei, wenn man eine Multilevel-Batterie verbaut.
Also eigentlich ein sehr spannendes Thema, wenn es um das Thema bidirektionales Laden geht.
Auf jeden Fall.
Für mich als Technik-Laien stelle ich mir das so vor, dass du im Prinzip so viele kleine An- und Ausschalter pro Batterie-Kleinpack hast. Hat das auch eventuell den Vorteil, dass wenn man Herausforderungen innerhalb der Gesamtbatterie hat, dass das nicht so einen starken Impact hat, als wenn du eine ganz normale Batterie einsetzt?
Ja, ganz genau. Also das trifft es eigentlich ganz gut, diese Analogie. Man kann sich das so vorstellen, dass jede einzelne Batteriezelle, die verbaut sind, und das sind ja meistens 100 oder mehrere 100, seine eigene kleine Leistungselektronik hat, also ein paar so kleine Schalter, die eben an- und ausschalten können, auch noch ein paar andere Zustände. Und es gibt eben diese Flexibilität, wie du meinst, dass man auf irgendwelche Extremfälle einfach reagieren kann. Also man kann jetzt zum Beispiel, wenn man sich mal vorstellt, eine einzelne Zelle ist so im Package verbaut, dass sie immer ein bisschen wärmer ist als der Rest. Dann kann es dazu führen, über einen längeren Zeitraum, dass die in der Qualität einfach abnimmt. Also dass sich der Innenwiderstand erhöht, dass die Kapazität abnimmt. Im Extremfall bei sehr hoher Last, dass sie auch langsam aber sicher heißer wird als der Rest und dementsprechend eine Gefahr darstellen kann. Und diese Zelle könnte man jetzt zum Beispiel weniger oft mit reinschalten, damit die insgesamt weniger Last zieht. Oder man könnte sie auch ganz wegschalten, wenn man wirklich in einer Extremsituation ist, sodass diese einzelne Batteriezelle auf das restliche Pack eigentlich keine Gefahr mehr darstellt und man trotzdem aber noch die komplette Funktionalität des Systems sicherstellen kann, weil ja nur eine dieser vielen Zellen nicht mehr aktiv ist.
Bedeutet, dass du das im gesamten Batteriemanagement auch genau allokieren kannst wo halt dementsprechend der Fehler aktuell liegt und genau auf den einen wirken kannst. Im Gegensatz zu einem klassischen Batteriepack, der entweder jetzt auch wieder laienhaft gesagt an- oder ausgeschaltet wird, funktioniert oder nicht funktioniert im Zweifelsfall. Oder wo so ein Disruptionspunkt auf Dauer einen höheren Schaden an der Batterie erzeugen würde. Also auch für das Thema Langlebigkeit der Batterien nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Wir wissen ja, dass Batterien tatsächlich Jahreszeiten anfällig sind. Wie sieht's damit aus?
Ja, also das kann man durchaus nutzen. Die Möglichkeiten sind da nicht so beschränkt wie bei einem klassischen System. Es gibt Konzepte, bei denen man versucht, die Zellen selektiv wärmer zu bekommen oder eben kälter, je nachdem, wie man es gerade braucht. Und dann ist man nicht nur davon abhängig, wie jetzt gerade das Thermomanagement der Batterie funktioniert. In einem klassischen Pack gibt man ja über eine Heizung oder einen Kühlkreislauf eine Kühlflüssigkeit durch das Pack. Und ansonsten kann man aber eigentlich nichts mehr machen. Und in einem Multilevel-System könnte man zusätzlich eben die Zellen so selektiv belasten, dass sie zum Beispiel im Winter schneller warm werden, im Sommer kühler bleiben. Und das hat eben genau diese Auswirkung.
Das heißt, das ganze Thema Kühlung, sagen wir mal, das entwickelt sich noch weiter, wäre auch ein Einspareffekt, den man perspektivisch irgendwann erzielen könnte. Also die klassische Variante auch der Vortemperierung, wenn es um einen Ladevorgang geht.
Ja, auf jeden Fall. Also was man hier auch vielleicht noch dazu sagen kann, aus dem PKW-Bereich gibt es so die Meldung, dass Tesla, ja, wenn die Lithium-Eisenphosphat-Speicher recht kalt sind, mittlerweile eine gepulste Last draufgeben, um die Zellen vorzuheizen, damit sie schneller eine Temperatur erreichen, bei der sie schnell laden können. Mhm. Bei einer Multilevel-Batterie ist das von vornherein der Fall, dass hier gepulste Lasten auf der Zelle sind. Und die könnte man eben noch innerhalb des Speichers extra mit aufbringen, während das Tesla jetzt aktuell über deren Supercharger macht. Das haben wir so jetzt noch bei keinem anderen Hersteller gesehen, deswegen sind die ja jetzt das Paradebeispiel. Aber das scheint ganz gut zu funktionieren und wäre halt in einer Multilevel-Batterie auch absolut möglich, weil halt einfach diese Hardware da ist, das zu tun.
Wo stehen wir da aktuell in der Entwicklung? Ist es jetzt noch rein Forschungsgebiet oder wo bewegen wir uns dahin? Und es hört sich super spannend an. Wann können wir damit rechnen, dass das Ganze marktreif wird?
Ja, also wir sind natürlich in der Forschung unterwegs als Universität, aber wir sprechen natürlich mit so gut wie jedem Automobil-OEM und die allermeisten haben sich das Ganze mal angeschaut, die allermeisten sind dran, dort was zu machen. Es halten sich alle natürlich bedeckt, wann das Ganze auf den Markt kommt, aber es sieht schon so aus, als könnten wir auf jeden Fall im nächsten Jahrzehnt damit rechnen, dass irgendwas auf den Markt kommt damit. Es kommt halt darauf an, wie es die Hersteller entsprechend umsetzen und ob sie damit zufrieden sind. Und was man auch dazu sagen muss, das ganze System ist halt was Neues. Da sind am Anfang hohe Investitionskosten zu tragen. Es ist ein neues System, mit dem man erstmal Erfahrung sammeln muss. Hier ist sehr viel Engineering auch noch zu tun, nicht nur die Forschung an sich. Also der Weg ist, ja, es liegen noch ein paar Jahre auf jeden Fall bis dahin vor uns, bis wir das Ganze sehen.
Ist das ein Thema, wo wir in Deutschland weiter sind als in anderen Bereichen? Weil wenn wir so die Kommunikation von CATL uns vor Augen führen aus den letzten 3 Monaten, dann kloppen die ja eine Batterieinnovation nach der anderen raus. Aber das Thema Multilevel habe ich da noch nicht so richtig mitbekommen.
Genau, also diese chinesischen Batteriehersteller, die konzentrieren sich halt auf das Know-how, das sie jetzt im Moment haben und versuchen das zu verbessern und da eben das Standbein zu behalten und auch eben Weltmarktführer zu bleiben. Die Forschung mit Multilevel-Batterien, da gibt es ein paar Standorte auf der Welt. Deutschland ist ein relativ großer, also es gibt einige Forschungseinrichtungen, die sich damit befasst haben oder auch noch weiter befassen. Generell in Europa gibt es ein paar, die das machen. Aber man merkt auch langsam, zumindest was Publikationen angeht, dass Asien da langsam aufholt bzw. mitzieht. Wobei wir nicht ganz sicher sind, was die natürlich irgendwo noch im Köcher haben und noch nicht gezeigt haben. In Europa oder vor allem in Deutschland ist es so, dass alles, was erforscht wird, publiziert wird, weil das meiste davon öffentlich gefördert ist. Und in anderen Ländern kann man es halt nicht sagen, ob die einfach alles veröffentlichen, was sie erforschen, oder ob da gewisse Innovationen zurückgehalten werden, weil eben dieses Know-how vielleicht auch abfließen könnte. Und gerade China hat ja gute Erfahrungen damit, Know-how selbst abzuziehen aus anderen Ländern und dann sehr gut zu nutzen.
Ja, ich glaube, das ist kein unberechtigter Einwand. Was siehst du so im Markt halt an Batterieentwicklungen neben der Multilevel-Batterie, die interessant sein könnten?
Ich denke, das sind die Dinge, die sowieso in aller Munde sind. Also die klassischen NMC-Lithium-Ionen-Akkus mit größerem Nickelanteil, dann Solid-State-Batterien, also alles, was irgendwie eine größere Leistungsdichte und Energiedichte schafft. Im Bereich Lithium-Eisenphosphat geht immer noch was voran und Natrium-Ionen-Akkus, da habe ich vor ein paar Jahren noch nicht ganz so dran geglaubt, aber es scheint jetzt immer mehr auch eine gute Option zu sein. Wobei man da sagen muss, es kommt sehr stark darauf an, wie die Lithiumpreise sind und die waren halt vor ein paar Jahren extrem hoch und deswegen ist da wahrscheinlich auch deutlich mehr Momentum drin gewesen in der Forschung und auch in der Entwicklung dieser Speicher. Alle anderen Dinge, die man sich so anschauen kann bei Batterien, sind gerade im Moment eher so zum Erliegen gekommen, habe ich das Gefühl, weil jetzt gerade einfach ein Riesenboom da ist, auch international mehr E-Fahrzeuge auf den Markt zu bekommen, riesige Stationärspeicher zu bauen und ähnliches. Und da geht es hauptsächlich darum, wie schaffe ich es, die Batterien günstiger zu produzieren, wie schaffe ich es, mehr Energie in den gleichen Footprint reinzubekommen, wie schaffe ich es, mehr Leistung aus der Batterie zu ziehen.
Forschung lebt immer von einem vernünftigen Förderumfeld. Das ist jetzt so die Abbinderfrage. Aus deiner Sicht, du bist an der Universität der Bundeswehr, richtig? Forscht da? Das ist jetzt so die Joker-Frage, ob du die beantworten möchtest oder nicht. Neue Bundesregierung, was wäre dein Wunsch aus Sicht der Forschung, was man besser machen sollte im Gegensatz zu den letzten Jahren vielleicht?
Es ist relativ schwierig zu beantworten. Ich glaube, was absolut wichtig ist, wo wir nicht drum rumkommen, wenn wir langfristig in der Branche bestehen wollen, wir brauchen mehr Forschungsgeld. Natürlich, das muss ich auch sagen. Aber wir brauchen auch irgendwo einen anderen Geist, was Startups und Ähnliches angeht. Also die Forschung an sich ist das eine und da sind wir auch schon relativ stark, würde ich sagen.
Definitiv.
Klar kann man da noch mehr machen mit mehr Geld, mit mehr Fördermöglichkeiten und Ähnlichem. Auch wenn es dann in Richtung Batterie-Recycling geht, da ist auch noch viel, was man machen könnte. Und da ist auch schon einiges in der Mache, aber da braucht es halt einfach anfangs auch wahnsinnig viel Geld, dass sich das Ganze lohnt. Aber ich glaube, so genau diese Schnittstelle von Universität in die Industrie über Startups oder direkt Forschungsprojekte, wo man das Ganze ins Feld rausbekommt, da haben wir Deutschen zumindest zu wenig, zu wenig Mut, da auch mal ein Risiko einzugehen. Schaffen andere Länder besser, da ist die Mentalität einfach besser, wenn man in die USA schaut. Es ist deutlich einfacher, dort irgendwie ein Startup zu gründen, irgendwo Venture Capital einzutreiben, als bei uns. Das ist eine Mentalitätsgeschichte. Ich weiß nicht, ob die Politik regeln kann, aber wenn man so Startups von vornherein besser fördern könnte, wäre das auf jeden Fall ein Wunsch, den ich mitgeben könnte.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Ne? Also wir sind auf der einen Seite, wir sind mit der Elexon in zwei Förderprojekten aktiv im Kontext Elektromobilität. Und wir sehen ja, wie aufwendig der Prozess ist in Deutschland, das Ganze auf der einen Seite einmal darzustellen, dann auch in der Umsetzung, was für ein riesen administrativer Wust sich dahinter verbirgt, dann auch natürlich verstehe ich, dass Fördergeber natürlich auch wissen wollen, was damit passiert. Aber ob wir das in dieser Detailtiefe, so wie wir das jetzt handhaben, darstellen müssen, können wir mal ein Fragezeichen zumindest dran machen. Und das Thema Startup hat ja viel mit Venture Capital zu tun. Auf der anderen Seite halt auch mit der Mentalität des Scheiterns. Ob das jetzt positiv oder negativ konnotiert wird. In Deutschland tendieren wir eher dazu, dass Scheitern immer was mit Negativem zu tun hat, aber es entsteht halt nichts, wenn man es nicht probiert. Und Bedenkenträger sind tatsächlich dann nicht die richtigen Treiber, um Innovationen voranzubringen. Das war ein wunderbarer Abschluss. Ich danke dir vielmals, dass du hier gewesen bist. Ich glaube, das war ein spannendes, sehr technisches Thema, aber bringt, glaube ich, unseren Zuhörern eine ganze Menge. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.